Herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Vielleicht waren einige von Ihnen ja dabei beim dritten internationalen Kongress Treffpunkt Weltkirche in Augsburg am vergangenen Wochenende. Und dort wurde ein neues Projekt vorgestellt, das auch von Kirche in Not unterstützt wird. Der Angelus, der Engel des Herrn, dieses schöne Gebet der katholischen Kirche soll gefördert, soll wieder entdeckt, vielleicht sogar neu entdeckt werden. Das Ganze ist zu verstehen als eine Gebetsaktion für ein christliches Europa. Und über diese Aktion wollen wir gleich mit den Initiatoren Horst und Ingeborg Obereder sprechen. Grüß Gott, liebe Familie Obereder, willkommen in unserer Sendung. Die Hörer in Österreich kennen Sie ja vielleicht schon bestens durch die Initiative Hauskreis, durch viele Radio- und Fernsehauftritte auch. Und das alles tun Sie im Dienste der Neuevangelisierung, könnte man sagen. Und dieser Neuevangelisierung dient jetzt auch ein neues Projekt, das Sie gestartet haben. Sie wollen das Gebet des Angelus fördern. Und um das zu verstehen, muss man vielleicht erstmal wissen, was der Angelus bedeutet, warum er eingeführt wurde. Herr Professor Obereder, können Sie uns zunächst einmal etwas über die Geschichte dieses Gebetes erzählen?
Also der Angelus ist ein gewachsenes Gebet. Man kann den Beginn des Angelus nicht so fixieren, dass man sagen könnte, ab 1240 gibt es den Angelus, sondern diese Gebetsmelodie, kann man sagen, der Gebetsrhythmus ist eigentlich schon im ersten Jahrhundert gegeben, indem man mehrere Male am Tag gebetet hat. Auch die Mönche in den ersten Jahrhunderten haben ja Gebetszeiten schon gehabt. Bekannt ist 1241 Bruder Benedikt Sinigardi von Arezzo. Der hat beeindruckt durch die Predigten des heiligen Franziskus diesen Mariengruß eingeführt mit den Worten: Der Engel des Herrn sprach zu Maria. Und der heilige Bonaventura hat seine Mitbrüdern auch schon im 13. Jahrhundert geraten, die Mutter Gottes Maria dreimal zu grüßen. Das ist eigentlich, könnte man sagen, die früheste Erwähnung des Angelus. Papst Johannes der 22. hat 1318 angeordnet, dass beim Abendläuten die Gottesmutter kniend durch drei Ave Maria zu grüßen sei. Es ist ganz interessant, ich habe in einer Schrift entdeckt, dass der heilige Ignatius gesehen hat, dass in Azpeitia dreimal zum Ave Maria geläutet wurde, am Morgen, am Mittag und am Abend. Und dann schreibt er, damit das Volk wie in Rom bete. Und dann natürlich wird es ganz dicht. 1456 hat der Türkenkaiser Mohammed II. Dem christlichen Abendland den Todesstoß versetzen wollen. Und daraufhin hat Papst Kallix III. Öffentlich ein Rundschreiben herausgegeben über das Gebet und angeordnet, das Mittagsläuten, bei dem sich alle Christen im Gebet vereinen sollen und drei Ave Maria und Vater Unser beten sollen.
Da wollen wir jetzt mal einsteigen, das Mittagsläuten, das gab es dann also ab dem 16. Jahrhundert.
Ja, genau.
Denn seit dieser Zeit haben die Türken Europa bedrängt. War denn das Gebet mehr als ein Bitten um Siege in den militärischen Schlachten? Haben die Menschen gespürt, dass es da nicht nur um einen Krieg geht, sondern um viel mehr?
Naja, es war ganz klar, es war das Abendland wirklich bedroht. Es schien so, dass es ein muslimisches Europa geben wird damals. Und es war natürlich dann schon die Herzen der Menschen bereit, dass sie Zuflucht gesucht haben bei der Mutter Gottes, beim Angelus, beim Gebet. Und zum Beispiel Petrus Canisius, der auch den Angelus in Deutschland in der jetzigen Form verbreitet hat, die Menschen waren alle überzeugt davon, dass hier nur mehr der Himmel helfen kann.
Der Angelus ist in heutiger Zeit wieder bekannt geworden, seitdem so viele Menschen zu den sonntäglichen Gebeten auf den Petersplatz nach Rom strömen. Ja. Papst Johannes Paul II. Hat das ja wieder eingeführt. Haben Sie, Frau Obereder, eine Erklärung dafür?
Ich denke, dass Johannes Paul II. Sehr bewusst war, dass wir einfach ohne Gebet nicht mehr allzu lange christlich sein werden. Und er hat am 22. Oktober 1978 das erste Mal öffentlich den Angelus am Petersplatz gebetet. Und es waren damals viele Jugendliche versammelt und ihnen gesagt, ihr seid die Zukunft der Welt, ihr seid die Hoffnung der Kirche, ihr seid meine Hoffnung. Aber dass die Jugend auch wieder zu Gott findet, das war sein ganz großes Bestreben, denn ohne Jugend haben wir tatsächlich auch keine christlichen Kirchen mehr gefüllt oder wird das Christentum einfach aussterben. Deshalb auch diese Jugendweltkongresse, die ja auf ihn zurückgehen. Also er hat sehr viel auf die Jugend gesetzt und aufs Gebet.
Und dieses Gebet wollen Sie unterstützen. Sie haben eine Aktion gestartet, um den Angelus gleichsam zu revitalisieren. Warum denn eigentlich gerade dieses Gebet? Liegt das nur an der Geschichte, die Sie gerade beschrieben haben, oder gibt es auch noch andere Gründe dafür?
Der wichtigste Grund ist, es ist ein ganz kurzes, prägnantes Gebet, das man jedem sozusagen zumuten kann. Und es enthält die wesentlichen Glaubensgeheimnisse. Wir denken an das Zentrale des Christentums, Gott ist Mensch geworden. Wir denken aber dann weiter in dem Zusatzgebet, er hat für uns gelitten und er ist auferstanden. Also das Wichtigste in unserem Glauben wird da zum Ausdruck gebracht. Das ist das eine. Und das andere, die Mutter Gottes ist schlechthin die Fürsprecherin, die rufen wir dann auch an.
Also Maria steht ja im Mittelpunkt des Angelus-Gebetes. Was können wir denn von der Haltung Marias in diesem ganzen Heilsgeschehen lernen, auch in der heutigen Zeit?
Diese Hinordnung auf Gott, sich öffnen für ihn, sich bewusst machen, dass wirklich die Gnade, also das Wirken Gottes, sein Geschenk, das ist, worauf es ankommt. Wenn wir uns von Gott lösen, dann haben wir auch keine Gnade im Moment oder nicht die Gnade, die er uns schenken möchte. Demütig sein, das heißt, die Wahrheit erkennen wird definiert. Die große heilige Teresa von Avila sagt, Demut ist Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Gott der Allmächtige ist und wir sind klein. Und ohne ihn vermögen wir nichts. Und wir wenden uns ihm wieder zu, wir öffnen uns für ihn. Und das ist Maria schlechthin das Vorbild. Und so wie sie Jesus in die Welt gebracht hat, sollen wir eben auch sie nachahmen, indem wir uns aufmachen, weit machen für das Wirken Gottes und versuchen, das Leben Christi so in etwa nachzuahmen durch die Liebe, durch geübte Liebe.
Naja, es ist der Rosenkranz-Sündekreuzzug sehr vielen Menschen ein Begriff, in Österreich natürlich sowieso. Und Österreich, so sagen die meisten Menschen, den Frieden gebracht hat. Dieses Rosenkranzgebet, das ist natürlich nach wie vor sehr aktuell. Aber heute jemanden, der nicht betet, zu bitten, den Rosenkranz zu beten, das wird wahrscheinlich schwer gehen. Aber es wird leichter sein, dass jemand den Angelus betet. Und das ist aber auch ein kirchliches, ergänzendes Volksgebet, kann man sagen. Und das ist christologisch, marianisch und biblisch. Und beim Engel des Herrn betrachten wir ja in Kurzform die freudenreichen, die schmerzhaften und die glorreichen Geheimnisse, wenn man den ganzen Angelus betet, des Rosenkranzes. Und es gibt ja auch ein äußeres Erkennungszeichen beim Angelus. Beim Rosenkranz ist es die Gebetskette, also der Rosenkranz. Und beim Angelus ist es das Läuten der Glocken in Ländern, wo es möglich ist. Also wir müssten uns auch wieder besinnen, dass wir sagen, ja, zum Mittag, da läuten ja die Glocken, was soll das? Wir sollen an die Menschwerdung denken, wir sollen daran denken, dass wir Gott brauchen. Ich habe erst gestern bei uns im Fernsehen einen Bericht gehört, wir haben derzeit für 139 Tage Getreidevorräte für die ganze Welt. Vielleicht wird dann manchen Menschen bewusst, dass wir nicht alles machen können, dass wir wirklich Gott bitten müssen um seine Gnade, um Frieden und so weiter. Und dass wir einfach wieder zum Beten beginnen sollen. Und ich möchte nur eines sagen, dass diese Angelus-Aktion ist ja nicht unsere Aktion. Das ist ja ganz, ganz tief von Kirche in Not, ein Bedürfnis. Und wir haben es halt auch entdeckt, dass es ganz wichtig ist, vor einem Jahr, vielleicht können wir dann noch einmal drüber reden, wie wir in der Türkei waren und gesehen haben, was auch einem Europa passieren kann.
Darüber werden wir noch sprechen nach einer musikalischen Pause. Vorher will ich noch eine Frage stellen. Das Projekt Angelus, oder wenn ich das Wort Angelus höre, dann denken vielleicht viele, ja, das klingt jetzt aber sehr katholisch. Kann ich da als protestantischer Christ beispielsweise überhaupt mitmachen? Sie schreiben ja in dieser Broschüre, die wir gleich auch noch vorstellen werden, dass es von seinem Wesen her eigentlich ein ökumenisches Gebet ist. Warum trifft das eigentlich zu auf den Angelus?
Naja, die Menschwerdung Gottes, also das ist ja das Zentrale, das betrifft ja alle Christen, nicht? Gott ist Mensch geworden und er hat unter uns gewohnt. Wenn wir diese Gebetstexte hernehmen, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, das ist ein Bibeltext, und sie empfing vom Heiligen Geist, das ist ein Text der Heiligen Schrift. Maria sprach sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, ist Heilige Schrift und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Also dieser ganze Text ist ein rein biblischer Text. Und dann das weitere Gebet, dann bitte für uns, heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißung in Christi, also auch für alle anderen Christen, ist Maria jene Frau, die Mutter Jesu war, also ist sie Gottesmutter. Und dann, wenn es heißt, allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein, das wollen wir auch. Und durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, also christozentrisch. Also ein total biblisches, christozentrisches Gebet, das einem immer wieder vor Augen führt, dass Gott sich herabgelassen hat zu uns, Mensch geworden ist, um uns zu erlösen, um uns zu retten, um uns das Heil zu erwirken. Nicht?
Und ich weiß, es gibt auch viele Evangelische, die das Ave Maria beten. Und ich denke, es werden auch wieder mehr werden. Ich hoffe es sehr.
Also die Scheu vor dem Angelus ist auch auf evangelischer Seite unbegründet. Vielen Dank bis zu diesem Punkt. Nach der Musik sprechen wir weiter über den Angelus und die Angelus-Aktion. Bitte halten Sie sich schon mal Papier und etwas zum Schreiben bereit. Am Ende der Sendung verraten wir Ihnen noch die Telefonnummern, unter denen Sie die Broschüre und die Faltblätter bestellen können. Sie hören Weltkirche aktuell. Zu Gast bei uns sind Horst und Ingeborg Obereder aus Linz in Oberösterreich. Sie haben eine Gebetsaktion gestartet und wollen den Angelus fördern. Und da haben Sie jetzt in Zusammenarbeit mit Kirche in Not eine Broschüre herausgebracht. Zunächst einmal, was steht da drin?
Es steht drinnen die Geschichte des Angelus, wie sich das entwickelt hat. Es steht drinnen, was da gebetet wird, wie der Angelus zu beten ist und warum er so ein wichtiges Gebet ist, nämlich eine Kurzform der Heilsgeschichte. Dann sind Betrachtungen zu den einzelnen Geheimnissen, die da gebetet werden, drinnen, also kleine Geschichten aus dem Alltag, wo man leicht einsteigen kann und deren treffen können. Und dann einzelne Betrachtungen über Maria, wie geht's uns dabei und ein kurzes Gebet. So ist es aufgebaut.
Sie haben für das Titelbild dieses Faltblattes die 1500 Jahre alte Klosterruine von Alahan in der Türkei gewählt. Warum gerade diese?
Weil wir dort waren vor einem Jahr. Und diese Kirche ist im Übrigen durch ein Erdbeben zerstört worden. Und es ist eine frühchristliche, wunderschöne Klosteranlage gewesen. Wir konnten diese Klosteranlage vor einem Jahr besichtigen und haben dort in dieser Ruine Heilige Messe gefeiert mit unserem Pfarrer. Es ist erlaubt worden. Und da hat uns das Herz wirklich wehgetan. Wir haben durch diese Gewölbe hindurch gesehen in den blauen Himmel. Und uns ist irgendwo die Analogie eingefallen, ja, so stellt sich über weite Bereiche das Christentum heute dar. Es stehen die Mauern noch, aber rundherum ist schon ziemlich viel eingebröckelt und hat uns auch erinnert, oder wir haben das dann später eben gehört vom Heiligen Vater, wie er in Österreich war, dass er gesagt hat, also wir müssen aufpassen, dass nicht irgendwann in der Zukunft nur noch die Steine Zeugen sind vom Christentum. Und das war es, was uns tief getroffen hat. Und die Erfahrung in der Türkei, dass es dort praktisch kein Christentum gibt, dass es ausgelöscht ist, obwohl zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja noch fast 30% Christen waren. Wir haben zum Beispiel in Antiochia gehört, da gibt es noch 10 christliche Familien. 10, also dort, wo die Jünger sich das erste Mal Christen genannt haben, gibt es 10 christliche Familien. Oder wir waren dann an einem anderen Ort, wo uns der Pfarrer erzählt, dass er für einen Umkreis von 500 Kilometer der einzige Priester ist und seine Tätigkeit beschrieben hat, in erster Linie, dass er die Christen, die es dort noch gibt, begräbt. Und da haben wir gedacht, ja, also diese Kirche, das Gewölbe, da stehen nochmal die Rippen, das Gewölbe an sich ist schon eingestürzt, aber diese Kirche, die war so schön und die sollte wieder aufgebaut werden. Und der Untertitel baut meine Kirche wieder auf. Sie ist noch nicht ganz kaputt.
Das ist natürlich, dieses Bild ist ein Symbol, wie doch sich unsere Kirche heute darstellt, wenn man weiß, dass zum Beispiel nur noch 30% der Getauften noch an die Auferstehung glauben. 40% glauben überhaupt an kein Weiterleben nach dem Tod. Und 18% an die Reinkarnation. Und dass die Kirchenaustritte immer mehr zunehmen und der Kirchenbesuch laufend immer weiter abnimmt. Und dass viele wirklich von Einzelheiten des Glaubens, die aber auch wichtig sind, so gut wie keine Ahnung haben. Also wenn man so irgendwie einen Durchschnittsbürger fragt nach dem Glauben und nach den Glaubensinhalten, ich glaube, man bekäme ganz dünne, magere Antworten. Mhm. Also es ist wichtig, dass die Kirche wieder aufgebaut wird, indem wir überhaupt wieder das Wesen begreifen und uns besinnen, welchen Wert die Kirche hat, dass wir unsere christlichen Werte einfach durch die Kirche haben. Und das gehört unter anderem ja auch dazu, der Wohlstand, den wir haben, wenn die Arbeitsmoral abnehme, wenn wir nicht mehr Wert auf Bildung legen, wenn die Bildung auch abnimmt, dann geht auch unser Wohlstand zurück. Und das wollen wir einfach auch erhalten. Es geht schon um diese Beziehung zu Gott, aber es geht auch darum, unsere Werte, die sich ja in der Sozial- und Fürsorge, in der Krankenfürsorge, im Umgang miteinander, all unsere gewachsenen Höflichkeitsformen, das sind alles christliche Werte, dass das nicht verloren geht.
Ich möchte ergänzen, beim Kongress in Augsburg ist auch eine Botschaft von Apostolischen Nuntius in Österreich, seine Exzellenz Edmund Farhat, verlesen worden. Und da hat er unter anderem gesagt, dass Papst Benedikt XVI. Als Kardinal in seiner Rede vor dem Römischen Senat im Jahr 2004 mit Sorge darauf hingewiesen hat, dass Europa auf dem Höhepunkt seines Erfolges innerlich ausgehöhlt scheint. Und er hat gesagt, dass neben dem Schwinden dieser tragenden spirituellen Kräfte auch ein demografisches Problem auftritt und hat gesagt, dass sich Europa auch ethnisch auf dem Weg in den Untergang befindet, also ganz drastisch formuliert. Und er hat auch gesagt, dass wir natürlich auch ein Wiederwachen des Islam in Europa feststellen.
Ja, Sie haben jetzt schon einige Krankheitsherde genannt. Sie haben auch gesagt, dass ein christliches Europa keineswegs selbstverständlich ist. Die Türkei haben Sie auch gewählt, weil es ein gutes Beispiel ist für ein Land, das einmal durchaus christlich geprägt war, ein Land der Bibel auch. Und wir sehen alle, was daraus geworden ist. Nun, Sie haben den Islam genannt. Und wenn ich Sie da so recht verstehe, wenn ich so durch die Broschüre blättere, dann sehen Sie das Erstarken des Islam in Europa nicht als das Übel selbst an, sondern als eine Art Krankheitszeichen des Christentums, so mit den Symptomen, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Kann man das so sagen?
Ja. Es ist nicht nur der Islam, es ist vor allem wir Christen, wir sind so gleichgültig geworden und wir huldigen so viele dem theoretischen oder dem praktischen Atheismus, ja, diese Gleichgültigkeit und der Relativismus, der so gefährlich ist, dem huldigen so viele und der Papst Benedikt XVI., dass dieser Relativismus, also die Meinung, der Mensch könne die Wahrheit gar nicht erkennen, das ist der Kern der Krise des Westens. Der Kern der Krise in Europa, dann kann man ja auch nicht mehr Gut und Böse unterscheiden und man ist orientierungslos und das ist so gefährlich und wir wissen auch nicht, also die Gefahren auch von der Esoterik sind so groß. Man kann ja kaum irgendein Bildungshaus oder zu einem Arzt mehr gehen, wo nicht Reiki und Yoga und transzendentale Meditation und Ähnliches angeboten wird. Also lauter Dinge aus den fernöstlichen Religionen, die uns entfernen von unserem persönlichen Gott.
Ich habe gestern erst eine Nachricht gehört und gelesen. Der BBC-Generaldirektor Mark Thompson hat gewarnt vor übervorsichtiger Berichterstattung aus Angst, Unmut bei Muslimen zu erregen, zum Beispiel. Und er hat gesagt, die Christen bitte sollen Flagge zeigen. Das ist doch ganz interessant. Das war ein Vortrag über Glaube und Medien in der Londoner Westminster-Kathedrale. Und da geht es wirklich jetzt um das Eingemachte, sagen wir bei uns. Wir müssen uns klar sein, was wir glauben. Wir müssen wissen, welchen Gott wir haben. Wir haben einen Gott der Liebe. Wir haben so schöne Dokumente vom Heiligen Vater jetzt auch bekommen. Deus Caritas est. Und in den EU-Staaten werden die christlichen Grundwerte außer Kraft gesetzt. Das läuft dem total entgegen. Abtreibung, Euthanasie und so weiter. Das Lehramt wird auch innerhalb der Kirche großteils oder zu einem großen ja schon abgelehnt. Es scheint menschlich gesehen, ich habe es ja schon erwähnt, aussichtslos. Und da muss man sich erinnern an Papst Kalixt III., der eben mit seinem Rundschreiben darauf hingewiesen hat, dass man auf die Macht des Gebetes vertrauen soll.
Ja, Macht des Gebetes, sagen Sie. Sie haben jetzt das Problem Islam geschildert. Aber ein Problem ist ja zum Beispiel auch, es gibt zu wenig Kinder, Ehen gehen in die Brüche. Jetzt wird vielleicht so manch einer fragen, ja, was kann mir denn da das Gebet helfen? Sie haben eine große Erfahrung mit Gebet. Ist es so, dass man durch das Gebet beispielsweise seine eigene Berufung viel deutlicher erkennt und daher auch Familie und auch Kinder besser wertschätzen kann? Oder wie muss ich mir das als vielleicht dem Gebet noch ferner stehender denn vorstellen, wie das Gebet mein Leben verändern kann?
Das Gebet, das muss eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zum Ziel haben. Das heißt, ich muss mit einem Vorschuss an Vertrauen Gott gegenüber zum Gebet gehen und wissen, ich habe ein Du, zu dem ich spreche. Ich wende mich an Gott. Und das Interessante ist, wenn man so eine Haltung einnimmt, und das ist ja eigentlich, wie es in der Heiligen Schrift steht, die Haltung des Kindes, die vertrauensvolle Haltung, dann wird man ganz sicher eine Antwort Gottes bekommen. Sie haben angesprochen, die Berufsfindung, überhaupt, was soll ich tun, welche Entscheidungen soll ich treffen, die wird man im Gebet tatsächlich finden, wenn man diese persönliche Beziehung mit Gott hat. Ich kenne Beispiele, wo eine junge Frau, die nicht glauben konnte, ich glaube, das war in Frankreich, in der Notre Dame, der ist gesagt worden, sie soll sich einfach hineinsetzen in die Kirche, und die hat sich hineingesetzt vor den Tabernakel und hat gestrickt, aber trotzdem in dem Glauben, dass Gott mir etwas sagen kann. Und weiß nicht, wie lange sie gestrickt hat, doch einige Zeit, also einige Tage oder Wochen. Und dann hatte sie eine Gotteserfahrung. Und weil ich das wusste, ich war direkt in einer technischen Schule. Ich habe das einmal einem Schüler, der doch relativ verzweifelt war, seinem ganzen Leben gesagt, sage, bitte gehen Sie doch da in diese Kirche, setzen Sie sich hinein und schütten Sie Ihre Seele vor Gott aus, ganz still. Und vertrauen Sie darauf, er wird zu Ihnen sprechen. Er ist zu mir gekommen und der ist dann ganz aktiv geworden in der katholischen Kirche. Aber das ist nicht so, dass man sagt, jetzt möchte ich sofort eine Antwort und dann ist sie schon da, sondern ich muss im Vertrauen vor Gott hingehen und ich werde erfahren, dass Gott mir Antwort gibt.
Wenn man richtig betet, also in dieser Haltung, ich will Beziehung mit Gott haben, dann öffne ich mich für Gott. Wenn wir ihn suchen, das lässt er nicht unbeantwortet. Es heißt nicht umsonst, wer sucht, der findet. Also wenn ich Gott suche, und das tue ich im Gebet, ich wende mich im Gebet Gott zu, das ist Gebet, verbal oder auch nonverbal, einfach eine Verfassung des Herzens ist es in erster Linie Gebet, dann wird Gott sich finden lassen.
Sie hören Weltkirche aktuell. Zu Gast bei uns sind Horst und Ingeborg Obereder. Wir sprechen weiter über den Angelus und da haben Sie uns vor der Pause schon erklärt, wie wichtig das Gebet ist, auch für intakte Familien in Notsituationen. Aber es ist natürlich auch ein Gebet, das sich an Menschen wenden soll, die vielleicht dem Glauben noch fernstehen. Inwieweit ist Ihre Aktion auch missionarisch zu verstehen?
Beten ist immer missionarisch zu verstehen. Es ist ja interessant, dass es eigentlich nicht den rein kontemplativen Menschen gibt und den rein aktiven Menschen, wenn er echt Christ ist, sondern der in der Kontemplation ist, also der Betende, der ist mit seinem Gebet aktiv und der Aktive, der schöpft aus der Kontemplation von sich selbst und von anderen. Ich hoffe, ich habe mich da richtig ausgedrückt. Also das Gebet ist sozusagen das Öl, in dem man dann ein Fleisch braten kann. Also es ist die Grundlage von allem anderen. Das Gebet ist ja eigentlich ein Eingeständnis, dass wir alles aus der Hand Gottes empfangen, dass wir uns klar sind, wir sind Geschöpfe, wir sind geschaffen, wir sind auf ein Ziel hin, die Ewigkeit geschaffen und wir wollen dort nicht alleine hingehen, wir wollen nicht alleine in den Himmel gehen, sondern wir wollen ja alle unsere, natürlich zunächst Verwandten und Bekannten, alle mitnehmen, wollen die ganze Welt haben, dass sie erlöst wird. Und das steht immer dahinter. Und daher ist das Ziel, dass man bei so einer Aktion viele Menschen erreicht. Zunächst einmal diejenigen, die schon glauben, dann diejenigen, die lau sind, dass man die ermuntert. Es sprechen ja die Päpste von Neuevangelisierung. Und dass dann alle zusammen ein Zeichen sind für diejenigen, die noch nicht glauben, dass sie sagen, schaut euch die Christen an. Also wenn die Christen in Europa wirklich christlich leben würden, das ist ja auch am Kongress gesagt worden, von den 470 Millionen sind 230 Millionen Christen, wenn die Christen, Katholiken, wenn die christlich leben würden, dann würde es ja kein einziges Gesetz geben, das gegen die Gebote Gottes gerichtet ist, und es würden alle, die zu uns kommen, also nicht nur die Muslime, die Buddhisten, alle, die würden sagen, was ist denn das, wie leben denn die? Also wenn man das, was das Christentum ja bewirkt hat in den letzten Jahrhunderten an tollen Dingen, denkt man an die ganzen karitativen Einrichtungen, das gibt es ja sonst nirgends. Wenn das jetzt lebendig ist, wenn das gepredigt wird, wenn man das den Menschen von den Augen absieht, ich glaube, dann kann niemand widerstehen. Gandhi hat ja gesagt, wenn die Christen die Bergpredigt leben würden, wir könnten ihnen nicht widerstehen.
Also wenn man das Gebet auch ausstrahlen würde, wenn man gleichermaßen das Gesicht Gottes auf seinem eigenen Gesicht tragen würde, ja, dann würde man viel mehr Menschen an sich ziehen. Ja. Ist das vielleicht auch ein Grund, diese Zeichenhaftigkeit, warum man nicht nur alleine im stillen Kämmerlein beten soll, sondern auch durchaus gemeinsam in einer großen Masse, um auch zu zeigen, wir sind zusammen, wir gehören zusammen, ist auch da der Angelus ein gutes Beispiel dafür?
Er eignet sich jedenfalls wunderbar in jeglicher Gemeinschaft als Mittagsgebet, als Tischgebet, in der Familie vor allem. Also wir beten ihn in der Familie. Es ist ein wunderbares Familiengebet, auch am Abend. Den Rosenkranz, natürlich, das ist das christliche Gebet und mit viel Verheißungen und so. Aber es ist für viele einfach zu lang und nicht machbar. Aber den Engel des Herrn, das könnte man doch wirklich auch in der Familie beten, als Abendgebet zusammen und Mittagsgebet oder auch in anderen Gemeinschaften eignet sich das meiner Meinung nach sehr. Weil auch eben die zentralen Heilsgeheimnisse enthalten sind, angesprochen werden. Und das ist dann auch schon eine Verkündigung des Evangeliums für die, die noch nicht glauben, dass sie hingeführt werden.
In unserem Büchlein haben wir eine Geschichte aufgenommen, die habe ich entdeckt in einem sehr alten Büchlein über den Angelus. Da werden zwei junge Studenten beschrieben, die in ein Wirtshaus hineinwandern. Und da drinnen, die Leute, die reden miteinander. Das haben wir in unserer Broschüre aufgenommen, die Bauern und so weiter. Und dann schreibt er, da läutet die Glocke vom nahen Kirchturm. Und plötzlich war es ganz still in der großen Gästestube. Alle Männer waren aufgestanden und nun beteten sie gemeinsam den Engel des Herrn. Danach wartete alles schweigend, bis der letzte Ton der Glocke verklungen war. Und dann war aber wieder alles wie vorher. Und dann beschreiben die Jungen, die gehen also ihren Weg weiter. Und dass mir sagt der eine zum anderen, ja, warum halten wir es nicht auch so? Warum haben wir den Angelus aus unserem Tageslauf gestrichen? Also ganz eine interessante Geschichte. Es war wirklich früher so, dass einfach die Glocke geläutet hat und man hat tatsächlich aufgehört zu arbeiten und man hat gebetet. Diese Zeit. Die Glocke läutet ja so lange dauert tatsächlich der Angelus. Ja? Und dann viele das beten würden, viele anfangen würden, so wie den Rosenkranz-Sündekreuzzug. Darum war ja der Pater Benno auch unserem Forum auf dem Podium in Augsburg, um diese Verbindung herzustellen zum Rosenkranz-Sündekreuzzug. Wenn wir wirklich gemeinschaftlich und treu beten, dann wird es eine erneuerte Christenheit geben. Wir sind da ganz, ganz fest überzeugt.
Wir wollen vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte über die Aktion selber verlieren. Wer steht eigentlich hinter der Aktion und wie wollen Sie konkret Mitbeter gewinnen?
Naja, hinter der Aktion. Die Aktion trägt Kirche in Not. Das ist ganz klar. Und wir haben eine ganz große Freude gehabt im vorigen Jahr. Wir durften Kirche in Not zweimal besuchen, einmal in Königstein und einmal in München. Und in München haben wir erfahren, dass dort schon seit Jahren zu Mittag die Mitarbeiter tatsächlich den Engel des Herrn beten.
Das wäre ein tolles Vorbild für alle Pastoralämter, wo oft hunderte Angestellte sind und dass sie sich treffen zum Mittag und dann dort beten. Das hätte seine Auswirkungen.
Ja. Also das ist einmal eines. Kirche in Not ist eine weltumspannende Organisation, die sehr viele Menschen anspricht, die ernst genommen ist. Ich meine, das Ehepaar Obereder, uns kennen vielleicht doch die einen oder anderen, aber wir sind nicht so wichtig. Wir sehen uns da einfach als Mitinitiatoren und Impulsgeber. Und ich glaube, dass hier zunächst einmal alle großen Laienorganisationen erkennen sollten, dass dieses kurze Gebet einer Revitalisierung bedarf. Und dann wäre es, glaube ich, dringend erforderlich, dass man an die Bischofskonferenzen herangeht und die Bischöfe ersucht, diese Aktion in die Pfarren hineinzutragen.
Ja, das vielleicht auch ein Aufruf an alle unsere Hörer. Wir sind jetzt fast am Ende. Es ist klar geworden, dass die Lage in Europa sehr ernst ist. Das ist auch deutlich geworden auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche. Aber es gibt Hoffnung und Sie, das weiß ich, sind auch mit Papst Benedikt der Meinung, dass es nicht nur eine Frage der Masse ist, sondern dass auch eine schöpferische Minderheit das Ruder sozusagen noch herumreißen kann. Was gibt Ihnen die Hoffnung?
Die Hoffnung gibt uns das Evangelium und die Worte Jesu, dass die Pforten der Unterwelt uns nicht überwältigen werden. Und Jesus hatte schon
gesehen. Und weil es viele Beispiele aus der Geschichte gibt, dass es, wenn wir begonnen haben, erneut verstärkt zu beten, einfach das Ruder wieder herumgerissen wurde. Das letzte Beispiel, das ich jetzt kenne, das ist aus der DDR, wo Honecker gesagt hat, ganz kurz bevor die Mauer fiel, sie wird noch 100 Jahre stehen. Und bald danach fiel sie. Warum? Ein SED-Ideologe sagte, wir haben mit allem gerechnet, nicht aber mit Kerzenprozessionen und den Gebeten. Und das Gebet vermag wirklich alles. Die kleine Therese sagte mal, das Gebet kann alles erreichen. Man könnte es mit einer Königin vergleichen, die allzeit freien Zutritt hat beim König und alles erlangen kann, worum sie bittet. Und wenn genügend, also eine Minderheit, wenn wir aber je mehr, je besser, wirklich zu Gott flehen, dass er unser Christentum erneuert und dadurch Europa erneuert, denn Europa, das nicht christlich ist, ist ganz sicher nicht mehr Europa, dann werden wir diese Gnade bekommen.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank, Horst und Ingeborg Obereder, für dieses Gespräch. Und wenn Sie, liebe Hörer, zu dieser schöpferischen Minderheit gehören wollen, die wir gerade angedeutet haben, und etwas für ein christliches Europa tun wollen, dann halten Sie Papier und Schreibstift bereit. Gleich verraten wir Ihnen, wie Sie weitere Informationen erhalten und auch die Angelus-Broschüre unentgeltlich bestellen können. Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Horst und Ingeborg Obereder aus Linz über die von ihnen neu ins Leben gerufene Angelus-Aktion. Wer Teil dieser Aktion sein will, wer mitbeten möchte, kann sich bei Kirche in Not informieren und die erwähnte Broschüre unentgeltlich bestellen. Ich nenne Ihnen zu diesem Zweck die Telefonnummern der Büros in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In München ist das die Vorwahl 089 und dann 760 7055. In Wien die Vorwahl 01 und dann 405 2553 und in Luzern die 041 und dann 410 4670. Wir werden auch in dieser Sendung auf das Thema zurückkommen. Nächste Woche sprechen wir über das Beichtmobil von Kirche in Not und wir wollen auch ein wenig zurückblicken auf die 4 Jahre, die es jetzt bereits im Einsatz ist. Pater Hermann Josef Hupka ist dann mal wieder unser Gast. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind und wünsche Ihnen heute noch einen gesegneten Sonntag. Und enden wollen wir heute mit einem Zitat von Pater Werenfried van Straten, dem Gründer von Kirche in Not, der über die Macht des Gebetes mal Folgendes gesagt hat. Betet mit unerschütterlichem Vertrauen und mit einem Herzen, das Freund und Feind in Liebe umfängt. Und der Herr wird sich uns hinneigen und seine Barmherzigkeit wird keine Grenzen haben.